Guten Tag und willkommen im Podcast auf RDB-Seite des Interviews. Wenn euch dieser Podcast gefallen sollte, dann würde es dem Podcast extrem helfen, wenn ihr auf Abonnieren klicken würdet. Das könnt ihr bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens machen und natürlich auch auf YouTube, denn das hier ist ein Videopodcast. Also ihr könnt das ganze Interview auch nachgucken. Nicht nur mit einem Standbild, sondern unsere ganze Mimik und Gestik während dem Sprechen. Ihr Lieben, ich hatte das große Glück, an meinem Geburtstag dieses Jahr Radiosendung machen zu dürfen bei Flux FM in Berlin, wo ich regelmäßig den Nachmittag moderiere. Und wir hatten eine Liveband zu Gast. Ab 17 Uhr hatten wir dann ein Konzert übertragen von der Münchner Band Mola. Und ich habe die vorher noch nie live gesehen und ich war sofort verliebt. Die Musik hat so viel mit Herz zu tun, mit gesellschaftskritischen Themen. Einfach so viel Liebe und Authentizität. Also ich habe auch wirklich Pipi in die Augen bekommen während dem Konzert. Die Tour jetzt im Winter ist auch schon fast ausverkauft. Es ist einfach eine Band. Isa, die eben die Texte schreibt, schreibt wirklich Sachen aus dem Leben, die man nachvollziehen kann. Sie hatte selber eine nicht ganz so einfache Kindheit, hat aber ein extrem gutes Verhältnis zu ihrer Familie. Und stellt sich selber extrem viel in Frage und redet sehr offen über das Thema mentale Gesundheit. Und das macht sie halt eben auch in den Songs, wo sie das immer ankratzt. Aber das Hauptthema ist immer Liebe und dass man zusammenfindet. Und das finde ich gerade in diesen Zeiten extrem wichtig. Das Album Liebe Brutal kann ich euch nur ans Herz legen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach rein in die neue Folge mit Isa von Mola. Ja, der Partner ist auch mit dabei. Als Support, Emotional Support Animal.
Ja, ich habe mir kurz überlegt, ob du rausgehen sollst, weil ich dann freier spreche, aber ich glaube tatsächlich habe ich keine, Secrets. Das passt, du kannst Mäuschen spielen.
Ihr könnt über alles sprechen?
Ja, ich würde schon sagen, so über das meiste.
Ja. Ja. Ja gut, ein paar Geheimnisse sollte man voreinander haben.
Ja, also, ja, aber jetzt nicht so, keine Dark Secrets, würde ich mal sagen. So die Dark Spots kennt er schon.
Aber wenn ihr dann im Studio seid, ich meine, Liebe Brutal, da geht es ja wirklich um viele verschiedene Arten der Liebe. Und man könnte ja auch denken so, oh Gott, ganz viel Liebeskummer ist da mit drin, ganz viele schlimme Erinnerungen, aber auch schöne Erinnerungen, die Hoffnung nicht aufzugeben. Und du bist aber seit 7 Jahren kein Single mehr.
Ja, voll. Aber ich glaube auch, dass so diese Songs oft gar nicht so Echtzeit Songs sind, dass das immer unbedingt Sachen sind, die so im Jetzt passieren, sondern man hat ja so einen Pool an Erinnerungen und Emotionen. Mhm. Und da sind, ich muss jetzt mal überlegen, obwohl jetzt auf dem Liebe Brutal Album ist da ein Heartbreak Song, so ein Liebeskummer, richtiger Liebeskummer Song dabei?
Also bei einigen ist es ja so, ich habe wirklich geliebt, wenn du meine Hand hältst und ich gehe unter.
Ah ja, genau. Also was Liebe ist, ist so ein bisschen so eben dieses frisch verliebt sein, das stimmt. Ja doch, klar. Also da sind schon auch Songs dabei, die jetzt nicht unbedingt in der Echtzeit von der erfüllten Beziehung erzählen. So.
Ja, okay. Ja, ich höre das Album rauf und runter und danke nochmal, du hast mir wirklich den Geburtstag versüßt.
Ja, geil. Das war ein heißer Tag und es war viel los, aber ein schöner Tag.
Es war ein mega schöner Tag. In München ist doch am 15. August auch immer Feiertag, oder? Glaube ich, ist Maria Himmelfahrt.
Also wenn es katholisch ist, dann hundertprozentig. Ja. Wir sind ja erzkatholisch und fromm in Bayern, deswegen wahrscheinlich ja.
Ja, wenn BerlinerInnen immer fragen, wie ist in Luxemburg, sage ich, wie in München, so ungefähr. Und ich kenne das gar nicht, an meinem Geburtstag zu arbeiten. Das war das zweite Mal in meinem Leben. Und ich wollte arbeiten, auch weil ich wusste, dass ihr kommt. Und da war ich so, voll geil, kommt das Konzert. Das war richtig schön. Und ich hatte dir das schon im Vorgespräch gesagt. Ich hatte eine Dating-Person, die ich immer noch date, die war auch da. Die hat nur 3 Konzerte in ihrem Leben erlebt, wo ich beim ersten Hören gesagt habe, okay, 3 Konzerte. Ich war auf 1000+ Konzerten, wie geht das? Und der war dann zu meinem Geburtstag auch auf eurem Konzert hier bei Flux FM, wo ihr auf der Dachterrasse in der Redaktion gespielt habt. Und seitdem ist der Hardcore-Fan, der ist Mola Ultra.
Oh geil, ich hoffe, ich sehe euch zusammen beim Konzert dann.
Ja, also wir haben schon Gästeliste.
Oh, sehr gut gemacht.
Habe ich schon klar gemacht. Ja, und heute Umsatzsteuer, Voranmeldung gemacht, Quartale, die absolute Hölle. Und das war so das Ziel
am Ende des Tunnels mit dir zu sprechen.
Belohnung, nice.
Total. Naja, du bist ja auch Freelancerin, ne? Du musst ja auch deine Steuer selber machen.
Ja, genau. Steuer war auch ein Stichwort, was ganz gleich negativ getriggert hat bei mir. Und ich dachte, scheiße, Steuerberaterin schreiben, oh mein Gott, Panik. Ja,
das ist etwas, ne? Also Menschen sehen dann KünstlerInnen auf der Bühne stehen und denken so, boah, voll das geile Leben, den ganzen Tag nichts zu tun, dann abends auf der Bühne stehen und bewundert werden. Aber es gehört ja viel mehr dazu, ne?
Oh, es gehört mittlerweile, liegt ja so viel auch auf den Schultern der KünstlerInnen, weil jetzt auch das Social Media, sag mal, Promo liegt eigentlich komplett bei dem Künstler oder der Künstlerin. Mhm. Du, gerade so auf der Größe, auch wie wir sind, hast du ja auch nicht unfassbar viel Geld. Das heißt, du musst dann irgendwie Grafik selber vielleicht auch, machst viel DIY-Videokonzepte dir überlegen, eben dann buchhalterisch, was für mich auch der absolute Albtraum ist.
Ja, so. Zahlen.
Also das sind eigentlich ganz viele Minijobs, die man so als Indie-Künstlerin erfüllen muss. It's a lot of work.
Bei dir ist aber der Vorteil, du bist auch Video-Editorin?
Yes. Ja, genau, Video-Editorin, genau.
Ist viel einfacher, als ich dachte. Genau, das heißt, das machst du noch wie viele Tage in der Woche?
Also ich bin da gerade auf 24 Stunden. Das heißt, ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch immer im Büro. Und einerseits ist es total geil, weil ich dadurch wirtschaftlich ein bisschen unabhängiger bin, auch von diesem Mola-Projekt und auch Geld, was reinkommt, besser reinvestieren kann, weil ich damit halt nicht alles aus meinem Leben zahlen muss. Und es strukturiert mich persönlich auch ganz gut, muss ich sagen. Halt einfach dreimal die Woche da 9 bis 18 Uhr aufzuschlagen. Andererseits ist es natürlich ein stetiger Konflikt, weil es mir einfach Zeit von Mola wegnimmt und ich habe einfach echt 20 Jahre dafür gearbeitet, irgendwie Musik machen zu dürfen und manchmal macht es einen schon ein bisschen traurig, dass doch so viel Lebenszeit wegfällt für etwas, was ich gerne mache, aber natürlich nicht mit derselben Passion, wie ich Mola mache. So. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, den Schritt zu wagen, nächstes Jahr vielleicht noch mehr Zeit von meiner regulären Arbeit wegzunehmen, damit ich Zeit für Mola hab, so ja.
Zur Not könntest du ja, wenn es nicht so gut laufen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, könntest du ja wieder zurück. So, die Sicherheit gibt's ja immer.
Ja, voll. Das ist auch so. Ich habe die Ausbildung gemacht in der Pandemie tatsächlich. Ich war ewig in der Gastro.
Stimmt, du warst ganz lange Kellnerin.
Ja, ganz lange gekellnert, 10 Jahre Gastro gemacht und dann kam die Pandemie und dann ist das ja alles so weggebrochen und dann ist mir eigentlich so aufgefallen, weil ich habe schon immer Videos für Mola geschnitten und ich so, hä, warte mal. Das ist doch, glaube ich, ein Beruf. Und dann habe ich gesagt, geil, etwas, was ich total gerne mache und habe dann in der Pandemie die Ausbildung gemacht. Und das war aber dann so parallel, als Mola größer wurde. Und ich dachte mir aber so, ich will ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Und ich war aber jetzt 3 Jahre in einer coolen Firma und ich glaube, dass jetzt ein Punkt wäre, wo man das mal ausprobieren kann, ein bisschen runterzufahren und aber auch die Möglichkeit zu haben, zurückzukehren. So.
Ja, ich war nicht erstaunt, als ich gehört habe, dass das Berlin-Konzert ausverkauft ist, weil Berlin ist ja auch bekannt dafür, dass wir alle beziehungsgestört sind. Also ich zähle mich dazu. 10 Jahre Berlin machen was mit einem. Aber das hat natürlich auch viel mit der Kindheit zu tun, muss ich ja auch dazu sagen. Und das ganze Album, das ganze neue Mola-Album, Liebe Brutal, ist wirklich ein Soundtrack für Bindungsgestörte. Das ist eine Achterbahn der Gefühle, da ist alles mit drauf, alles was mit Liebe zu tun hat.
Das freut mich sehr. Ich freue mich, ein Album für Bindungsgestörte geschrieben zu haben. Ich finde, das ist ein Kompliment.
Ist es auch. Also ich habe es wirklich am Freitag, als es rausgekommen ist, das allererste Mal beim Kochen dann gehört, mit Kopfhörern so laut wie möglich. Und dann habe ich erst das Gefühl gehabt, so eingemummelt zu sein wie bei La Boom. Kennst du den Film aus den 80ern? La Boom, die Fete.
Französisch, ja.
Genau, mit Sophie Marceau.
Ja.
Also dieses Gefühl habe ich beim Album bekommen, aber halt mit italienischem Flair natürlich, weil du ja Italienerin bist auch. Deswegen, das war so das erste Ding. Und danach habe ich gedacht so, sie redet über ganz viele Bindungsmuster und ich fühle mich da gerade irgendwie verstanden.
Aber fühlt man sich besser dann oder?
Voll.
Gut, das freut mich.
Man fühlt sich nicht mehr alleine.
Ja, voll.
Also das ist ja das, ich bin gar nicht gut darin, die richtigen Worte zu finden bei Sachen, die emotional schwer sind und da hilft mir Musik. Ich bin so jemand, ich schicke dann Songs und sage, das fühle ich gerade.
Ja, voll. Und so. Das ist das Schönste an Musik, eben wenn man sich irgendwie mit einer Emotion oder einem Gefühl weniger alleine fühlt, sondern irgendwie so ein kleines Zuhause für so eine gewisse Emotion in einem Song findet. Das ist wunderbar.
Ich bin sehr dankbar, was ihr da kreiert habt. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich bin auch ein ganz krasses Fangirl, muss ich sagen.
Ja, geil.
Ich höre euch jeden Sonntag beim Pancake machen.
Bester Moment, finde ich.
Ja, total. Was ich auch cool finde, wer hat denn jetzt eigentlich das Albumcover gemacht?
Das Albumcover, und das war auch eine spannende Reise, weil ich finde, Grafikdesign ist auch immer so ein schwieriges Thema, irgendwie jemand zu finden, der so genau deine Ästhetik nailt. Und es war eine Kombi, weil die Illustration hat tatsächlich Markus, also der auch das Album produziert hat und mit dem ich seit 7 Jahren zusammen bin.
Und der da in der Ecke sitzt.
Hallo Markus, der da in der Ecke sitzt und Mäuschen spielt. Und er hat die Illustrationen gemacht und zusammen mit unserem Grafiker Daniel dann umgesetzt. Genau. Und ich freue mich ganz besonders drüber, weil sozusagen, dass da nochmal irgendwie auch in der Grafik ein Teil ist, der aus uns selber kommt. So. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da irgendwie in 20 Jahren drauf zurückschauen, vielleicht finden wir das Cover hässlich, aber irgendwie kam es aus uns so. Und das finde ich schön.
Also es ist ein Herz, was andere Herzchen rauskotzt.
Genau.
So, Liebe. Ich mache das immer, wenn ich irgendwo einen schönen Sonnenuntergang sehe, den poste ich dann auf Insta und schreibe immer Hashtag ekelhaft. Und die Hälfte meiner Freundinnen schreibt mir so, was hast du denn dagegen? Sag ich so, ich finde es wunderschön, ja, warum schreibst du denn ekelhaft? Ich so, oh Mann, ey.
Aber da passt es wirklich, da muss ich sagen, weil ich mache es kaputt, wenn ich neben dir in der Sonne sitze, tut es weh. Also ich mache es kaputt, da habe ich gerade eine Assoziation. Also in dem Sinne, glaube ich, da sind tatsächlich viele Songs für dich auf diesem Album.
Ja, deswegen, ich fühle das richtig. Also es ist so ein Einmummeln und gleichzeitig auch so ein Wegstoßen irgendwie. Aber im Endeffekt hat es ja ganz viel, wie soll ich sagen, Happy End. Weil es ja um das Schöne in der Liebe geht und dass man die Hoffnung nicht aufgibt.
Ja.
Wie ist das denn mit deinem Partner, der gerade hier sitzt, zu arbeiten? Also wenn du gerade eben so persönliche Sachen, die du auch in der Vergangenheit dann wirklich gefühlt hast, als du eben noch Single warst oder als du vielleicht noch ein Teenager warst, wie ist das, das erste Mal ihm vorzulesen, vorzusingen, vorzuspielen?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, Markus hat gerade in der Zeit, als wir zusammengekommen sind, viele Dämonen von mir gesehen und in viele Abgründe schauen müssen. Ich glaube, das war gerade so in den ersten 1-2 Jahren habe ich ihn extrem getestet und ich habe so die Angewohnheit, auch immer in allen vergangenen Beziehungen so das Allerschlechteste von mir am Anfang zu zeigen.
Ah ja.
So, ich glaube, das ist so ein Mechanismus, um zu checken, so
bleibst du eigentlich?
Bleibst du so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass also ich habe da keine Angst, Texte zu zeigen oder so, weil ich glaube, dass Markus so meine Dämonen schon gesehen hat und kennt so. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich in der Zusammenarbeit jetzt nichts, wo ich irgendwie eine krasse Überwindung empfinde oder sowas. Was total schön ist und was, ich kann mir ehrlich auch gesagt gar nicht mehr vorstellen, so, es gibt ja viele so KünstlerInnen, die viele Sessions machen, auch mit fremden Leuten so, und für mich ist gerade dieses Kreativsein eben muss so ein kranker Safe Space sein, wo du dich eben total, du machst dich ja auch voll nackt eben mit den Texten und mir würde das voll schwer fallen, das mit einem Team zu machen, was ich nicht super gut kenne. Und das ist eben auch das Geile, dass ich mit Markus zusammenarbeiten kann, weil ich da sehr, sehr wenig Hemmungen habe und mich sehr frei fühle, auch im kreativen Prozess. So.
Hammer.
Und sicher, ja.
Also du bist ja die Songwriterin von Mola, du schreibst ja alle Texte,
ja.
Und die Melodien.
Ja.
Auch.
Ja, also es ist, genau, Produktion macht Markus. Jetzt in dem Album war noch Gott sei Dank Corbin Jan Guggenmoos dabei, weil es hat schlechte Seiten, auch mit seinem Partner zu arbeiten, wie dass man einfach, ich sag mal, man ist mit fremden Leuten oder vielleicht nicht mit einer Person, mit der man nicht seit 7 Jahren zusammen ist, vielleicht etwas höflicher teilweise in kritischen Momenten, ja. Wenn es mal nicht so läuft so. Und das kann sich natürlich schnell hochtriggern, wenn du so einen Frustrationsmoment erlebst und du bist einfach mit einer Person, mit der du super vertraut bist, beziehungsweise bei Markus und mir passiert, das kann dann schon passieren, dass es ein bisschen so ungesunde Dynamiken annimmt im Sinne von, dass wir uns gegenseitig Vorwürfe machen und man sich zwischenmenschlich so ein bisschen gehen lässt. Und wir haben ja die letzten 2 Alben halt in so einem Zweier-Symbiotik-Ding gemacht und wir haben jetzt eine dritte Person, eben Corbin Jan Guggenmoos, dazu geholt. Ein ganz toller Musiker und ein ganz toller Mensch und der hat einfach dafür gesorgt, dass wir uns vielleicht ein bisschen zusammenreißen, wenn es auch mal schlechter läuft, so.
Koordinator, nee, wie nennt man das?
Mediator. Genau, das war so ein bisschen unser Mediator. Genau, jetzt habe ich total den Faden verloren.
Na, dass ihr manchmal aneinander gerieben seid und die dritte Person euch da geholfen hat wegen den Texten und wenn ihr dann irgendwie euch gegenseitig getriggert habt.
Ja, genau. Und deswegen, genau, das Album war das erste Album, was wir nicht in so einer totalen Zweier-Symbiotik gemacht haben, sondern in einer Dreier-Symbiotik.
Ja.
Und Amour à Trois, es war auf jeden Fall, ich glaube, es hat dafür gesorgt, dass es ein bisschen entspannter war als beim letzten Album, so, ja.
Als ich dich gefragt habe an meinem Geburtstag, als du bei Flux FM gespielt hast und ich da gerade Live-Sendung hatte, da muss man ja immer so ein kleines Vorgespräch machen, bevor man das Interview macht, idealerweise, dass man nicht so komplett blind aufeinander trifft. Und dann habe ich dich halt gefragt, ob du Bock hast, hierher zu kommen. Du hast sofort ja gesagt, du wusstest noch gar nicht, um was es wirklich geht. Ich habe dann gesagt, mentale Gesundheit, aber einfach, dass Artists authentisch einfach ein Gespräch führen können, also dass sie längere Zeit bekommen als 5 Minuten bei einem Internet, bei einem Interview beim Radio. Und dann hast du gesagt, ist das aber schlimm, dass ich noch keine Therapie gemacht habe? Und dann habe ich gesagt, nee, weil deine Musik ist ja therapeutisch. So, und hast du aber für dich rausgefunden, wo diese Dämonen, die du dann immer am Anfang von einer Beziehung zeigst, wo die herkommen?
Also ich glaube schon, dass das ganz viel in meiner Kindheit begründet ist. Ich muss dazu sagen, dass ich ein gutes Verhältnis habe zu meinen Eltern, weil ein elementarer Punkt gegeben ist. Und zwar meine Eltern haben sich beide mehrfach und immer wieder und auf Gesprächen tun sie es auch immer noch entschuldigt für das, was passiert ist. Und reflektieren, dass das alles echt schwierig war. So, meine Eltern waren sehr jung, meine Mama war 19, mein Papa war 21, die waren selber halbe Kinder und waren sehr wilde Partymäuse. Und ich hatte jetzt nicht so die betüdelte, behütete Kindheit so, und das war alles sehr wild. Und genau, aber der Punkt, warum wir ein gutes Verhältnis haben, ist, weil sie das reflektieren und sich dafür entschuldigen. Aber ich glaube, dass da sehr viel herkommt, was mich vielleicht, womit ich jetzt immer noch als erwachsene Person teilweise zu kämpfen habe, so, ja.
Ich meine, das ist wünschenswert, dass Eltern sich entschuldigen. Das hört man ganz selten.
Ja, total selten. Also ich rede auch ganz viel mit FreundInnen über diese Thematik. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, so die Elternbeziehung ist eine sehr komplexe Beziehung, die eine Person krass prägt. Und meistens, also es ist sehr selten, dass die einfach nur top ist, so ohne irgendwelche Issues, so. Und das ist ein großes Problem. Also ich von Beziehungen, Elternbeziehungen, wenn ich mich unterhalte, eben, dass die Personen sagen, ja, und man kann es nicht ansprechen, man kann es nicht aufarbeiten. Es ist fast wie ein Tabuthema. Und das macht es dann, glaube ich, sehr, sehr schwierig, auch Sachen aufzuarbeiten und eine Nähe zu finden, und führt dann auch oft dazu, dass, also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch Personen, die wirklich den Kontakt abgebrochen haben zu ihren Eltern, was glaube ich ganz schmerzhaft ist.
Ich habe das auch gemacht.
Ah, krass, okay. Hast du Kontakt jetzt zu deinen Eltern, oder?
Also bei mir ist es noch komplizierter. Ich bin bei meinen Eltern, Großeltern, Tante und Onkel und Stiefvater aufgewachsen. Mhm. Und ich habe zu allen den Kontakt abgebrochen, die noch leben, und sind aber, die Hälfte davon ist aber gestorben. Mhm. Und eigentlich haben die den Kontakt zu mir abgebrochen, als ich mit 30 mich dazu entschieden habe, in eine Klinik zu gehen, weil ich krasse Depressionen hatte und nicht mehr konnte. Also ich konnte, einmal die Stunde Therapie hat nicht mehr gereicht. Mhm. Also ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen. Ich hatte so diese krasse Depression, die man halt kennt. So, es macht nichts mehr Sinn, aber ich will nicht aufgeben. Was soll ich machen? Mhm. Und da haben meine Tante und mein Onkel den Kontakt zu mir abgebrochen.
Verrückt.
Weil ich halt denen gesagt habe, so, ja, wir müssen reden. Mhm. Also mir wurde der Mund verboten, als ich klein war. Mhm. Also meine Mama ist gestorben, da war ich 11. Und dann bin ich zu denen gezogen, da war ich 10. Und dann durfte ich nicht mehr über meine Mutter sprechen. Mhm. Und ich habe ja angefangen, die zu vergessen, und habe dann Fragen gestellt. Mhm. Und dann haben die mir den Mund verboten. Und das sind Sachen, das tut mir bis heute weh. Mhm. Und ich durfte das nicht ansprechen. Also es war immer, das ist ein Tabuthema. Also fast alles war ein Tabuthema.
Schrecklich.
Und ich habe halt auch noch das Gesicht von meiner Mutter, das hat dann wiederum meine Tante getriggert. Mm. Das heißt, meine bloße Anwesenheit war jetzt nicht so willkommen. Und ich glaube, in der Klinik, das war Therapeutin Nummer, 6 oder 7 in meinem Leben. Ich habe mit 18 mit Therapie angefangen. Und die hat gesagt, so, wenn du das nicht abbrichst, dann wirst du nicht mehr lange leben. Also dann schaffst du es einfach nicht. Du musst das cutten, es geht nicht. Und das haben sie dann für mich übernommen, weil ich es nicht konnte. Mm. Und es war aber die beste Entscheidung, tatsächlich.
Ja. Also das glaube ich dir auch. Also was ist dann die Alternative eben, wie du sagst? Aber vermisst du sie trotzdem noch? Denkst du an sie? Gibt es da trotzdem irgendwie Momente, wo du irgendwie gern anrufen würdest? Oder ist das für dich wirklich so abgehakt?
Nee, abgehakt ist es nicht. Also ich habe sie beide, ich muss mal kurz nachrechnen, ich war 30. Ich habe sie beide 13 Jahre nicht gesehen, und dann letztes Jahr ist mein Bruder gestorben, und sie waren 4-mal in der Klinik und haben gesagt, wir wollen sie nicht sehen, sie muss weg. Mhm. Das heißt, sie haben zu meinem sterbenden Bruder gesagt, du musst ihr sagen, dass sie nicht da sein darf. Und ich habe sie aber trotzdem dann aus der Cafeteria beobachtet, wie sie in die Klinik reingegangen sind, wo ich dachte so, es geht gerade nicht um euch, merkt ihr das eigentlich gar nicht? Also ich hätte mich mit denen da hingesetzt und ich hätte mit ihnen gesprochen, aber...
Wow, aber da muss ganz, ganz viel Angst sein, wenn man irgendwie sich so abschotten will.
Ja.
Da ist sehr viel Angst.
Scham, Angst und Scham, glaube ich. Mhm. Also mittlerweile weiß ich auch, dass ich nicht die Falsche bin oder die Böse bin. Ich war ein Kind. Mhm. So, das habe ich mittlerweile verstanden. Eben in der Therapie habe ich das gelernt. Aber der Schmerz ist natürlich trotzdem da, dass man einfach abgekattet wird, weil man ein emotionales Kind ist. Mhm. So, und weil man Fragen stellt. Und das sollte ja normal sein eigentlich, dass man Fragen stellt.
Ja,
also
klar.
Kinder sind anstrengend, da sind wir uns alle einig. Mhm. Deswegen feiere ich auch deinen Song Mama.
Mhm.
Den habe ich gehört und in der Küche abgedanzt, weil ich dachte so, ja genau. Also ich habe, seit ich graue Haare habe, habe ich meine Ruhe. Mhm. Aber davor die ganze Zeit, wann ist es denn bei dir soweit? Ich so, Alter, ich will keine Kinder. Und ich bin Pädagogin, gelernte Pädagogin, und ich will keine Kinder.
Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, die Frage habe ich mir letztens gestellt, wenn man selber auch eine schwierige Kindheit hatte und vielleicht auch gelitten hat in der Kindheit,
ja,
dann ist einem auch klar, was für eine unfassbare Verantwortung das ist.
Ja.
Und ich persönlich habe riesen Respekt. Für mich ist das Thema noch nicht abgehakt. Mhm. Ich weiß es nicht, wie ich übermorgen dazu stehe, aber ich habe einfach wahnsinnigen Respekt davor. Und für mich wäre... Ich weiß, dass ich mich sehr unter Druck setzen würde, weil ich eben...
Du willst es anders machen.
Genau, ich würde es besser machen wollen so und weiß aber, dass ich einfach auch noch viele Struggles habe und weiß nicht, ob ich es besser machen könnte so.
Ja.
Genau. Und deswegen glaube ich auch eben, dass Leute, die vielleicht selber einen Hustle hatten in der Kindheit, auch einen anderen Respekt haben, weil die wissen, wie sehr man verkacken kann, so weißt du.
Ja, total. Also wir haben ja dann beide Sachen als Kind beobachtet, wie wir es halt nicht machen wollen würden. Und die Angst ist da.
Ja.
Und die Frage habe ich mir auch ganz lange gestellt. Und ich meine, ich bin jetzt in dem Alter, seit 15 Jahren bekommen meine FreundInnen dauernd Kinder. Und ich bin halt sehr gerne Tante. Und für mich ist einfach wirklich Mama sein der krasseste Job, den es auf der Welt gibt.
Absolut.
Es gibt nichts, was krasser ist.
Ja, safe.
Das ist, das hat mit so viel Verantwortung und seine eigenen Bedürfnisse komplett nach hinten anstellen zu tun. Und wenn dann mal jemand, eine Mama das macht und sagt, ich brauche jetzt, und dann dafür verurteilt wird, ich finde das so schlimm.
Total.
Weil die ist nicht nur Mama, die ist auch Frau, die ist auch Freundin und die braucht auch Zeit, um alleine mal zu laden.
Ja, klar.
Und wenn dann auch noch gesagt wird, ja, der Mann hat ja jetzt auch das Kind 2 Stunden gebabysittet.
Ja, ich glaube schon, also für eine Frau heißt Kind bekommen schon noch was anderes als für einen Mann, und so reflektierte Männer, mit denen ich mich drüber unterhalten habe, die auch schon Papa sind, wissen das auch. Es ist einfach, gerade in den ersten Jahren ist das für eine Frau einschneidender als für einen Mann, und also ich habe auch Respekt vor jedem, der das macht so, und finde genau wie du, dass das der krasseste Job ist, den man überhaupt machen kann, aber eben, wie in dem Song ja auch schon gesagt, muss das nicht für jede Frau die Erfüllung sein, Kinder zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, es ist absolut auch in Ordnung zu sagen, dass man keinen Bock drauf hat. So.
Das finde ich auch. Und dass man es sagen darf, ohne dass man dafür gejudged wird.
Genau.
So.
Absolut. Also ist ja auch so, es ist, bei Frauen kommt halt die Frage bei der Familienfeier irgendwann mal ab 25, auch wie ist es eigentlich mit Kindern, und Männer müssen sich dieser Frage irgendwie gar nicht so stellen, obwohl ja zwei Leute dazugehören.
Ja.
So, ne?
Und das Krasse ist ja, was viele dann von diesen FamilienmitgliederInnen, die man dann vielleicht nur 2-3 Mal im Jahr sieht, was viele dann vergessen ist, es könnte ja sein, dass man vielleicht gerade rausgefunden hat, dass man steril ist oder
absolut,
dass man gerade eine Fehlgeburt hatte.
Safe.
Sowas halt, wo ich mir denke, so, ich das fragen?
Ja, super intimes, sensibles Thema ist irgendwie jetzt nicht so eine beiläufige Smalltalk-Frage, die man mal bei einer Zigarette droppt, so eigentlich. Ja.
Das wäre nicht gut. Alles schon gehabt, ist alles schief ausgegangen für die andere Person, weil ich ein ziemlich krasses Mundwerk da hatte.
Oh. Das glaube ich.
Ja. Mola ist ja auch der Name tatsächlich von deiner Mama, ne?
Genau, das ist der Nachname von meiner Mama, ja.
Wie war das denn für deine Mama, als sie, also kommt die auch zu deinen Konzerten, der
ja,
Papa auch?
Ja, die sind total supportive. Aber es ist schon so, und da hatte ich letztens auch einen Moment mit meinem Papa, weil da habe ich ihm, wenn ich untergehe, gezeigt von der neuen Platte, was ein bisschen so eine Liebeserklärung an meine Family ist im Endeffekt. Und da hat er irgendwie so ein bisschen komisch reagiert und ich war so, hä, das ist doch voll die emotionale Liebeserklärung, warum... sagst du nicht, wie toll, wie schön? Und dann hatten wir aber einen Moment, wo mir auch was klar geworden ist, weil er dann gesagt hat, so, er hört halt auch den Schmerz aus diesen Songs und da fühlt er sich, als ob er als Papa versagt hat. Und das war bei mir auch so ein Klick-Moment, weil natürlich diese Songs nicht sind, oh, meine Kindheit war so perfekt und bla bla, sondern es erzählt ja auch immer, es ist ja eigentlich immer diese Geschichte so, hey, wir haben viel Scheiße erlebt, aber irgendwie halten wir zusammen und auch wenn es weh tut, gehen wir weiter so. Und es triggert bei ihm natürlich auch, dass ihm, wenn er diese Texte hört, klar wird, oh, dass da halt auch Schmerz ausgelöst wurde so. Aber ich finde eigentlich, dass sie all in all gut damit umgehen und sehr reflektiert und offen damit umgehen, auch wenn solche Songs natürlich auch bei ihnen manchmal wehtun, wenn sie die Texte hören, so, ja.
Gibt es denn auch Songs für dich, wenn du dann auf der Bühne stehst, in einem ausverkauften Lido, jetzt zum Beispiel im November, die dir schwerer fallen, die zu singen, weil dann auch dein Kopfkino während dem Singen losgeht und du dann an bestimmte Personen denkst?
Voll. Es gibt bei Das Leben ist schön so eine Zeile, die mich manchmal echt live krass anfasst irgendwie. Und das ist so schön, so schön, so schön, du darfst noch nicht gehen, was so ein bisschen auch halt an die Menschen in meinem Leben geht, die freiwillig gegangen sind so. Und also wenn ich da manchmal so ins Publikum schaue, man so einen symbiotischen Moment hat mit dem Publikum und ich mir denke, vielleicht ist da auch gerade jemand dabei, der solche Gedanken hat und aber wir irgendwie gerade einen schönen Moment zusammen haben oder ich denke eben an Personen, die schon gegangen sind. Also das passiert schon, dass es mich krass emotionalisiert manchmal live, ja.
Das glaube ich. Und das ist ja voll der Banger, ne? Also das Leben ist schön, aber trotzdem gibt's halt Tage oder Momente oder ja Momente im Leben, die einem komplett das Genick brechen.
Ja.
Und auch als ich diese Zeile gehört habe, geh nicht. Oder wie, was
du darfst
du?
Noch nicht
du
gehen.
Darfst noch nicht gehen. Da war ich auch so Gänsehaut über den ganzen Körper und so, oh mein Gott. Und ja, da ist dann auch so, sind so ein paar Gesichter in meinem Kopf dann aufgetaucht, die leider nicht mehr da sind. Hm. Das ist richtig krass. Danke dafür. Ich werde auf jeden Fall auch ganz viele, wie hat man das hier, Taschentücher mitnehmen aufs Konzert.
Ja, ein bisschen, aber zusammen weinen tut ja, also das ist ja eben, also genau der Punkt eben, dass man sich dann weniger alleine fühlt. Und ja, wir haben ja alle irgendwie Erfahrungen und Scheißtage und auch Schicksalsschläge. Also es gibt ja die wenigsten Menschen, die wirklich einfach nur so ein, einfach nur glücklich sind und ein perfektes Leben haben.
Die
so.
Sind komisch.
Die sind komisch und ich glaube, es gibt sie nicht.
Nein.
Ich glaube, es gibt sie nicht. Und es gibt einfach nur Menschen, die da vielleicht ein bisschen transparenter mit umgehen und weniger transparent. Mhm. Und es gibt natürlich Menschen, die krassere Sachen durchgemacht haben. Also was du mir jetzt hier kurz zusammengefasst hast, denkt man sich, okay, wow, so. Aber ich glaube, und das ist auch so ein bisschen die Mola-Community, ich brauche Leute um mich rum, mit denen ich reden kann so und mit denen man irgendwie Schmerz teilen kann, weil es ist einfach so, dass er sich weniger schwer anfühlt,
ja,
wenn man drüber spricht. So.
Deswegen finde ich Konzerte auch so wichtig und so schön, was dann jetzt diese eine Person dann auch verstanden hat, als sie euch das erste Mal gesehen hat. Einfach diese Energie. Es ist ein Energieaustausch.
Ja, voll.
Also von beiden Seiten. Und das finde ich einfach so geil, dass man sich dann einfach, wie sagt man, umarmt fühlt oder getragen fühlt oder gehört und gesehen fühlt.
Ja, voll.
Wenn man so nicht die richtigen Worte findet. Hast du denn noch so eine gewisse Sehnsucht? Also ich habe irgendwie auch ganz viel Sehnsucht rausgehört in dem Album.
Ich habe total viel Sehnsucht. Also ich glaube, dass ich schon voll, und wie du schon angesprochen hast, also ich habe Therapie Versuche gehabt, zwei, und das waren beides irgendwie
so diese Eingangsgespräche.
Genau, also ich war mal da war ich glaube ich 19, bei einem Therapeuten, es ist alles so ewig her, und der hat mir aber dann glaube ich so im ersten Gespräch schon gesagt, dass ich eigentlich irgendwie den Kontakt zur Familie abbrechen müsste.
Das, oh wow,
beim ersten Gespräch, und das hat mich irgendwie so schockiert, dass ich nicht zurückgekommen bin, und bei dem zweiten Anlauf hat es irgendwie auch nicht geflowt. Ich dachte mir aber, vielleicht inspiriert mich heute das Gespräch, weil tatsächlich ist es total auf meiner To-Do-Liste. Was heißt To-Do-Liste? Klingt so blöd, aber es ist etwas, was ich auf jeden Fall nochmal angehen will. Ich glaube, dass es mir heute viel besser geht als mit Anfang 20 so, aber trotzdem ist es voll der Way to go, und mein Ziel ist irgendwie, dass ich gut mit mir bin, dass ich irgendwie akzeptierend mit mir bin und mit den Leuten um mich rum. So, es ist eigentlich so ein einfach ein Weg, den man geht, und da ist auf jeden Fall noch eine Sehnsucht in noch mehr Frieden mit mir selber, so genau.
Das fühle ich. Ja, bei mir ist es dadurch, dass ich halt diese beschissene Kindheit hatte, hatte ich, als ich dann das erste Mal mit 18 Liebe bekommen habe, also von meinem ersten Partner, war ich extrem wütend, weil ich da das erste Mal wütend sein durfte. Mhm. Aber diese Wut war ja eine Projektion, die ja gar nichts mit ihm zu tun hatte, aber er hat es halt abbekommen. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel in Verhaltenstherapie lernen können. Das hat aber 20 Jahre gedauert, bis ich da war, dass ich das reflektieren konnte. 20 ganze Jahre. Mhm. Ne, wo ich dann dachte so, ah, Moment, erstmal nachfragen. Mhm. Erstmal nachfragen, hast du das so oder so gemeint, weil das triggert mich jetzt gerade oder und dann ist es meistens ein Missverständnis.
Aber wütend in dem Sinne, dass du dich sicher fühlst, weil du spürst, die andere Person liebt dich und deswegen kannst du vielleicht eben diese negative Wut rauslassen, ja, weil du dich sicher fühlst, dass die andere Person bleibt, so, okay.
Aber das ist natürlich sehr viel zu tragen oder ertragen für die andere Person und die andere Person hat ja auch ihr Päckchen mit und ihre eigene Trigger und irgendwann hält man das vielleicht auch nicht mehr aus. Also deswegen ist das... Das kann richtig heftig sein. Aber es ist ein weiter Weg. Also wenn man halt natürlich mit Menschen aufgewachsen ist, die es halt auch nicht gelernt haben. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, das war ja dann die Nachkriegsgeneration von den Eltern. Mhm. Die haben ja auch jetzt nicht mega viel Liebe oder so bekommen, sondern das war dann eher so, ja, guck mal, dass du klarkommst, jetzt heul nicht rum, jetzt reiß dich mal zusammen. Die wissen es ja auch nicht.
Ja, du, ich finde, das ist sogar so voll, also das war für mich, ich hatte auch eine schwierige Kindheit eben und meine Eltern haben auch viel falsch gemacht. Ich finde, der Moment, wo du verstehst und wirklich verinnerlichst, dass deine Eltern selber ihre Traumas haben und selber ihre Scheißgeschichte haben und dass das einfach irgendwie... wenn man so ein bisschen diese Kinderperspektive verlässt, so das ist meine Mama, und sondern das ist halt eine unabhängige Person mit ihrem eigenen Struggles und ihrem eigenen Shit, so finde ich, kann man irgendwie auch besser ein bisschen vergeben, was da schiefgelaufen ist, obwohl ich eben aus einer sehr privilegierten Perspektive rede, weil das Leute sind, die sich bei mir entschuldigt haben. So. Und ich glaube, dass wenn diese Aufarbeitung, wenn das verweigert wird, wie in deiner Geschichte von der anderen Partei, von dem anderen, von dem Gegenüber, das man aufarbeitet, dann ist es einfach eine One-Way-Street. Und ich glaube, also eben, ich habe da eh viel, viel Glück. So.
Ja, das ist wirklich krass. Also das höre ich genau wie in deinem Freundeskreis, auch in meinem Freundeskreis, das höre ich kaum. Also die meisten, die halten da den Kontakt, haben den aber dann extrem minimiert, weil alles immer tabuisiert wird. Und dann muss man immer auf Eierschalen laufen. Alle Familienfeste, Geburtstage sind die absolute Hölle. Mhm. So, ich bin dann immer ein bisschen eifersüchtig, weil ich dann denke, so, ja, aber immerhin hast du noch eine Familie, wo du hinfahren kannst, zu Weihnachten zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann anhöre, was die da dann die 2-3 Tage, wo man eigentlich Liebe miteinander teilen soll und wo es friedlich sein soll, ist einfach nur die absolute Hölle ist und die nur noch nach Hause fahren möchten. Ja. Das ist halt auch Kacke. Also beides ist nicht so schön. Ja. Deswegen dieses Ansprechen und sich entschuldigen. Also ich glaube, es ist tatsächlich einer der ersten Male, wo ich das gehört habe, dass Eltern sich entschuldigt haben. Aber vielleicht, weil sie so jung sind.
Vielleicht, weil sie so jung sind und ich würde schon sagen, dass es einfach auch tolle Menschen sind. Also bei uns ist halt das Risiko, dass es halt Markus zum Beispiel, der uns, also mein Partner, der kommt aus so einer Familie, die sind alle sehr lieb miteinander und wenn bei uns halt ein Abendessen ist, jeder will irgendwie gehört werden, es wird krass diskutiert, es ist immer kurz davor, dass das explodiert und das endet halt auch eigentlich von 10-mal zusammen Abendessen 9-mal im Streit so, weil irgendjemand sich streitet, aber wir können im Nachhinein zusammenkommen und das aufarbeiten. So. Okay. Genau, also deswegen ist, ich bin da echt super, super happy und das ist auch bis heute so, dass ich auch über richtig, richtig schwierige Themen mit meinen Eltern sehr reflektiert sprechen kann. Auch Suchtgeschichten, die einfach sich so in der Familie durchziehen, dass wir einfach seit Generationen sich das durchzieht und da können wir aber sehr reflektiert drüber sprechen so und dafür bin ich krass dankbar.
Das glaube ich dir. Ja, das Thema Alkohol ist ja auch in einem Song. Ich komme halt auch aus einer Familie, wo sich gerne der Schmerz weggetrunken wurde, um es mal sehr verharmlos zu sagen. Ne, immer wenn du trinkst, der Song hat mir das Genick gebrochen. Also da musste ich dann auch beim Kochen auch kurz eine Pause machen. Das war heftig, weil ich glaube, jeder hat irgendjemanden schon in seinem Leben kennengelernt. Also entweder Oma, Opa, Tante, Onkel, einen Elternteil, einen Geschwisterteil oder vielleicht auch PartnerInnen oder FreundInnen. wenn die Person trinkt, dann wütend wird. Darum geht's ja in dem Song, ne? Also immer wenn du trinkst, aber du hast daraus einen Disney-Song gemacht, also diese Melodie, die dann so nach oben geht und einen dann aber trotzdem einmummelt und diese Traurigkeit und trotzdem dieses, ich gebe dich, also ich bin trotzdem da. Mhm. Also das habe ich daraus gehört. Aber was wolltest du damit ausdrücken? Wenn du das erzählen willst, weil es gibt ja viele Künstlerinnen, die wollen lieber die Perspektive von den anderen so lassen, wie sie sind.
Also ich glaube, dass gesellschaftlich Alkohol absolut der Blindspot ist. Die Leute sind krass unaufgeklärt. Also alle ExpertInnen ranken Alkohol, was irgendwie wie süchtig diese Droge macht. Es ist eine Droge, so dass erstmal
das du kriegst sie überall.
Es ist einfach nur eine legale Droge und die Leute sind krass unaufgeklärt. Also gerade so die ältere Boomer-Generation, die sagen halt, ich trinke 3 Bier am Abend so. Und wenn aber jemand einmal die Woche einen Joint raucht, dann ist der kurz vor mit eingewiesen. Also die Leute sind krass unaufgeklärt und ich bin einfach in einer Familie aufgewachsen, wo viel getrunken wurde immer. Es sicher auch die ein oder andere Person gab, die, würde ich sagen, kritisch schwieriges Verhältnis zum Alkohol hatte. Und ich trinke selber gerne und trinke auch mal zu viel. Und ich habe mich aber immer mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich habe viele Podcasts gehört, viele Bücher gelesen und es ist einfach eine Thematik, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, weil es einfach eine unfassbar starke Droge ist. Es ist eine Droge, mit der ich viel konfrontiert wurde. Und
gerade im Gastrobereich, ne?
Ja, auch schwierig. Und ich glaube einfach, da das ein Thema ist, was in mir arbeitet und ist dieser Song entstanden. Und ich weiß, dass es auch ein krass schwieriges Thema ist, weil es natürlich immer noch in unserer Gesellschaft krass stigmatisiert ist und oh jemand, der eigentlich ist, irgendwie sind alle am Saufen so und trotzdem das böse Wort Alkoholiker oder Alkoholikerin oder man hat ein Problem damit und so, das ist krass stigmatisiert. Aber genau, ich, auch wenn es irgendwie ein Tabuthema ist, habe ich auch eine kritische Perspektive und auch negative Erfahrungen mit dem Alkohol und das kam so in diesem Song raus. Ja.
Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Tatsächlich muss man sagen, ich habe es erstmal auf TikTok gemerkt, weil das erste Video ist, was so ein bisschen abgegangen ist, wie krass viele Kommentare drunter waren, was weiß ich habe meine Mutter an Alkohol verloren oder ich bin selber seit 7 Jahren trocken und bla, es ist immer noch ein Tabuthema, aber diese Droge lässt in unserer Gesellschaft, hinterlässt so viel Zerstörung und Schmerz, es ist unfassbar und es wird nicht drüber gesprochen. Über diesen Song speziell habe ich tatsächlich weder mit meiner Mama und meinem Papa schon dezidiert geredet. Ich weiß, dass sie den Song gehört haben und ich bin mir sicher, dass es ihnen auch wehtut, diesen Song zu hören, aber wir haben noch nicht speziell über den Song geredet.
Und es ist ja kein Song speziell über sie, sondern einfach über alle Menschen, die wir kennen, die dieses Problem schon in ihrem Leben erlebt haben.
Ja, genau. Es ist nicht ein Song an eine spezielle Person. Ich habe aber schon viele Mean Drinker in meinem Leben erlebt und auch Leute erlebt, die damit hasseln und ich glaube, es ist ein Sammelsurium an Beobachtungen und Emotionen, die so den Weg in dieses Lied gefunden haben, ja.
Mega. Wie machst du das, wenn Menschen dir dann von ihren persönlichen Geschichten erzählen, eben gerade wie du jetzt gesagt hast auf TikTok, dass sie dann anfangen, ihre Geschichten zu erzählen, so meine Mama ist gestorben. Wie reagiert man da? Weil ich meine, tatsächlich erzählen mir das viele KünstlerInnen im Interviewformat, dass sie ganz oft gar nicht wissen, was sie antworten sollen. Also, dass sie dann zum Beispiel einer Person antworten und dann erzählt die aber immer mehr und verwechselt dann das mit einem Therapeuten. Und diese Verantwortung ist ja wahnsinnig.
Voll. Es ist ja auch irgendwie eine Zeitfrage, weil wenn du irgendwie so eine mega intime Nachricht bekommst, willst du da jetzt auch nicht irgendwie zurückschreiben, oh lieb, danke für deine Nachricht, Smiley, sondern willst ja auch die Zeit nehmen und wie wir vorhin geredet haben, als Indie-Künstlerin, ich arbeite, es ist eh so wenig Zeit da. Das heißt, es ist schon manchmal schwierig, dann auch so zu antworten, dass ich sage, so hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt und mir die Zeit genommen, da so ernsthaft zu antworten, dass ich mir auch Gedanken mache, was ich darauf antworte. Aber klar, ey, das ist manchmal natürlich schon schwierig. Ich mache krass emotionale Musik. Ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die schwere Erkrankungen hatten und gesagt haben, hey, dieses Album hat mich irgendwie durch meine Chemotherapie getragen. So.
Oh, wow.
Klar, das fasst einen an und es ist eine Verantwortung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, mit denen ich kommuniziert habe, waren eigentlich immer so, dass sie auch, dass das nicht immer weiterging oder so grenzüberschreitend war. Weiß ich, vielleicht habe ich einfach Glück mit der Mola-Community, aber ich habe da eigentlich positive Erfahrungen gemacht.
Na, ich glaube, es sind ja Menschen, die relativ offen mit ihren Problemen umgehen, würde ich sagen, ne? Weil die Texte ja schon sehr authentisch sind. Und bist du denn auch jemand, also wenn du jetzt durch Berlin läufst, gibt es Leute, die dann Mola schreien? Hattest du das schon mal?
Oh, das ist mittlerweile passiert das sehr, sehr selten. Früher war es gar nicht, mittlerweile sehr, sehr selten. Und ich freue mich jedes Mal, wenn es passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich werde selten bis nie erkannt. Erkannt klingt so blöd oder irgendjemand, der halt die Musik kennt. Und wenn es passiert, freue ich mich.
Das glaube ich. Ja. Na, du hast ja sehr lange daran gearbeitet, dass du eben jetzt da bist, wo du bist. Also das eine Berlin-Konzert war ja sofort ausverkauft im November und im Dezember gibt es ja eine Zusatzshow. Wie sieht's da mit den Tickets aus?
Auch gut. Ja. Also wenn ihr kommen wollt, holt euch Tickets.
Also wie gesagt, es ist ein Album für Menschen, die sich sehr viel mit Bindung auseinandersetzen,
ja,
und mit Liebe. Wie ist denn der Unterschied für dich, wenn du in Berlin und in München bist? Das sind ja sehr unterschiedliche Städte und die Menschen, die sind ja auch unterschiedlich. Also ich würde sagen, in Berlin sind die Menschen offener, kann man das sagen?
Ja. Doch, kann man schon sagen, dass der Vibe ein anderer ist. Also ich habe Respekt vor jedem, der in Berlin wohnt, weil ich bin eigentlich so ein kleines Sensibelchen und ich finde diese Stadt, also sie überwältigt mich oft. Ich finde es immer toll, nach Berlin zu kommen, aber ich nach ein paar Tagen merke ich, das sind so viele Eindrücke irgendwie und dass mich diese Stadt fast so ein bisschen überfährt. So. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde, wenn ich hier leben würde, zur Ruhe zu kommen oder ob dieses, ich finde, man kriegt so ein rastloses, wie so eine innere Unruhe kriege ich dann so nach ein paar Tagen.
Ah ja?
Voll. Und ich merke dann, wenn ich nach München nach Hause komme, das ist natürlich alles viel verschlafener und viel langweiliger, aber da kann ich gut runterfahren. Aber natürlich fühle ich mich hier sehr wohl und habe immer eine gute Zeit. Und ich merke auch, man merkt es auch irgendwie so eben an den Ticketverkäufen, dass hier viele Menschen sind, ja, die mit der Musik was anfangen können. So.
Auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass du hochsensibel bist? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt?
Habe ich tatsächlich. Habe ich so einen Online-Test gemacht und bin ich nicht.
Okay.
Ja, genau. Also ich merke einfach, ich glaube, da gibt es natürlich auch Spektren, aber laut dieses Tests nicht. Ich merke einfach nur so auch so, dass ich kann mich überhaupt nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ja. Bin null multitaskingfähig, aber wirklich null, wenn ich irgendwie so, ja danke, auf WhatsApp schreibe, höre ich nicht, was mir jemand sagt. So. Also wirklich gar nichts und ich finde es auch total anstrengend auf Homepartys, wenn viele Gespräche gleichzeitig um mich rum sind und so. Aber das ist, glaube ich, einfach nur irgendwie eine Tendenz, aber eben keine Hochsensibilität, ja.
Ja, das habe ich aber auch. Also wenn ich eine ganz krasse Woche hatte und ich sitze dann im Restaurant mit einer Freundin und dann muss ich manchmal, wenn die Person dann unterbrechen und sagen so, ich kann dir gerade nicht zuhören, weil ich gerade die anderen 20 Gespräche auch höre.
Ja, voll.
Das ist wirklich ein Problem in Berlin, das stimmt.
Ja, und es gibt ja auch Personen, die sozusagen so ihre Batterien aufladen in sozialen Kontexten oder sowas.
Die Extrovertierten.
Genau, die Extrovertierten, und bei mir ist das nicht so. Also ich brauche voll Rückzugszeit, so. Touren ist deswegen für mich auch super anstrengend, weil du da ja immer in einem sozialen Kontext bist, dich eigentlich außer nachts dann zum Schlafen fast gar nicht rausziehen kannst. So. Und wenn ich nicht meine Zeit habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich Ruhe habe, für mich werde ich grantig. So.
Mhm.
Genau.
Angry.
Und, ja.
Wird das respektiert? Also, weil gerade auf Festivals, da ist es ja schwierig, weil da ja noch ganz viele andere Acts rumlaufen und jeder was von einem will. Und dann gerade da muss man ja noch mehr Interviews geben. Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks für dich entdeckt, wie du das machst, damit du vor dem Konzert zur Ruhe kommen kannst?
Hey, das sind zum Beispiel auch Sachen, wo ich immer noch am Suchen bin, an Strategien. So, also ich find's eh super, dass du diesen Podcast machst, weil gerade so in der Musik wird viel zu wenig über Mental Health gesprochen und dieser Job ist crazy einfach, eine crazy Belastung und immer mehr wird drüber gesprochen und irgendwie es wird ein bisschen sichtbarer gemacht, was ich voll gut finde. Aber dieses Touren unterwegs sein, Festivals spielen, ey, das ist der Wahnsinn, wie das an einen zerrt. Also da eben sich Freiräume zu schaffen, wo man mal kurz Zeit hat für sich. Dann, wie ich auch schon gesagt habe, wenn man eh jemand ist, der tendenziell, sage ich mal, Suchttendenzen hat. Das ist ganz normal, da gibt's Alkohol überall, du kannst trinken, da wird keiner komisch schauen, das ist alles for free verfügbar. Das heißt, du musst immer aktiv Nein sagen. So. Ja. Wenn ich irgendwie ins Büro gehe, muss ich nicht aktiv Nein sagen, weil da trinkt halt keiner. So. Das ist dann irgendwie natürlich auch noch was anderes. Und eben, du hast super schwierig Rückzugsorte, so, da sind irgendwie überall Menschen, dann hast du Backstage, den teilst du dir aber natürlich mit deiner Crew und hast überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten und so, also es ist schon challenging auf jeden Fall.
Na, ich hatte vor kurzem Jason Bartsch vom Lumpenpack hier im Interview, der ja selber fast fertiger Psychologe ist und gerade MusikerInnen auch eben Beratung anbietet, weil er beide Seiten kennt. Und wie ist es bei dir mit dem Tourtief? Weil du gehst ja extrem viel auf Tour. Mhm. Wie machst du das? Du hast halt das große Glück, dass Markus bei dir in der Band ist.
Boah, da frage ich, das ist wirklich ein krasses Glück, weil eben wir kommen nach Hause und wir haben halt irgendwie noch uns und ich denke da auch manchmal an KollegInnen aus dem Team, so die dann halt nach Hause sind und kommen und alleine sind, nachdem man irgendwie so wochenlang aufeinander saß. Deswegen bei mir geht es. Das hat aber auch noch einen anderen Grund, glaube ich. Und zwar, es gibt ja viele KünstlerInnen, die wirklich so krass für diese Bühne leben. Oder ich mache das total gerne, aber das ist nicht für mich der schönste Teil am Musikmachen. Der schönste Teil am Musikmachen ist für mich das Songschreiben und kreativ sein. Und wenn man so einen Moment hat, wo man kreativ ist und merkt, dass man gerade so irgendwie was Ehrliches rausgelassen hat und man hat dieses Ding in dem Moment lieb und feiert es, man selber so, dann ist es einfach ein total magischer Moment. Aber es ist jetzt nicht so, ich bin nicht so, ich lebe für die Bühne oder so. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Total.
Und deswegen glaube ich, das ist ein Punkt, dann der Punkt, dass ich einfach das Glück habe, nicht alleine zu sein danach. Und tatsächlich, weil ich arbeiten gehen muss. So, ich habe bei unserer Tour 23, das Leben ist schön Tour, war ich immer Montag, Dienstag zu Hause zwischen der Tour und ich bin Montag und Dienstag ins Büro gegangen. So. Und nach der Tour auch arbeiten gegangen. Und das ist zwar irgendwie, weiß ich nicht, ob es der gesündeste Weg ist, aber gegen so ein Tourtief hilft natürlich schon auch Ablenkung. Und wenn man halt funktionieren muss, nachhaltig, weiß ich nicht, wie gesund das ist, aber wenn man dann einfach funktionieren muss, dann hat man auch vielleicht gar nicht so Raum, in so ein Loch zu fallen.
Ja, und das Ding ist, du machst ja keinen Job wie andere, die dann sagen so, oh Gott, morgen muss ich wieder ins Büro, sondern du machst ja etwas, was dein Hobby vorher war.
Ja.
Und du gehst ja da voll drauf ein und es ist ja nicht eine Ablenkung im Sinne von, wie, keine Ahnung, sich da die Birne wegknallen mit Drogen, sondern du weißt, du musst da funktionieren, du hast ein Ziel vor Augen und du tust was Gutes und du hast eine Sicherheit auf dem Konto. Mhm. Weil eben, das ist etwas, worüber ich immer wieder spreche, also auch Indie-KünstlerInnen, die ausverkaufte Touren spielen, trotzdem ja in Vorkasse gehen müssen, was viele nicht bedenken. Deswegen sind so viele Touren, die immer wieder abgesagt werden. Ja. Das ist die absolute Hölle, dieser Druck und diese Erwartungshaltung und dann natürlich die Fans zu enttäuschen, zu sagen so,
total, das ist ganz schwierig und das ist ja, fühlt sich ja auch, glaube ich, wie so eine, ich hatte jetzt doch, obwohl bei unserer letzten Tour haben wir einen Stop gekickt und zwar Zürich, weil wir zu wenig Tickets verkauft hatten, haben wir gekickt und das ist ja auch wie so, weißt du, Musik ist ja, jeder will irgendwie, Musik soll ja auch sexy sein so und irgendwie deswegen ist auch oft kein Raum da für unsexy Themen, eben wie Mama sein oder man schafft eben irgendwie nicht Tickets auszuverkaufen oder es geht einem psychisch gerade nicht so gut und deswegen macht man irgendwas nicht und ich glaube, genau, wir brauchen mehr Raum für unsexy Themen in der Musik, so, genau und ich, das ist auf jeden Fall, ich kriege das auch immer wieder mit, wie viele Indie-KünstlerInnen dann Touren absagen müssen und aber immer transparenter damit umgehen, was ich super cool finde. Mhm. Weil das irgendwie dafür sorgt, dass man auch ein bisschen an Charme verliert, dass das okay ist, dass es halt mal passieren kann, dass man irgendwie nicht genug Tickets verkauft und man vielleicht sich nicht riskieren will, dass man irgendwie, was weiß ich, riesige Schulden macht oder sowas.
Ab wann wusstest du, dass du es sozusagen geschafft hast?
Puh, bei uns war das ja, ich wir hatten wirklich ja nie so einen viralen Moment. Das ist wirklich so Step by Step by Step by Step by Step by Step gewachsen, dass ich jetzt nie so einen Wow-Moment hatte, was aber total gut ist, weil ich glaube, dass es auch dafür sorgt, dass ich einfach sehr humbled bin. Es hat auch alles ewig gedauert. So, ich bin 37, auch eigentlich ein Tabuthema. Was heißt Tabuthema oder schwierig? Also zum Beispiel eine Ali Neumann sagt ihr Alter nicht so.
Echt?
Ali Neumann sagt ihr Alter nicht. Ich habe das in einem Interview, in irgendeinem Podcast habe ich das mal gehört. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Aber generell ist natürlich einfach so Musik, das, die Leute sollen jung sein und gerade Frauen sollen irgendwie jung sein. So, und
hast du mir vorhin ein Beispiel gesagt von einer Kollegin, die da
genau
diese Kommentare.
Genau, weil eben, ich war eben, man will junge Frauen sehen, die Musik machen. Und eigentlich ab 30, und das ist auch eine Angst, die total verbreitet ist unter KünstlerInnen, über die aber auch nicht gesprochen wird, dass man Angst hat, dass man zu alt wird. Man ist zu alt, bevor was geht, so. Und bei mir hat das aber nun alles so lange gedauert. Und ich bin jetzt 37, wo ich mir einfach denke, so, hey, weiß ich nicht.
Ja.
Scheiß drauf, so.
Das ist doch eigentlich auch bekloppt, ne? Dass man, also bei SchauspielerInnen ja auch, weil das Ding ist, je mehr man sich verwandelt und älter wird oder das auch zulassen kann, desto mehr andere Rollenangebote bekommt man idealerweise auch. Aber leider ist das ja alles auch ganz toxisch. Aber man könnte, es gibt ja SchauspielerInnen wie Diane Keaton zum Beispiel. Und es gibt auch andere, die sich halt gar nicht haben operieren lassen. Obwohl ich auch nichts dagegen habe, wenn man sich operieren lässt. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber in der Musik geht es doch im Endeffekt um Musik.
Ja.
Also warum da? Warum sind Menschen da böse und sagen, wie sieht denn die Person jetzt aus? Die ist aber jetzt alt geworden. Wo ich mir denke, so, es geht doch um die Musik. Hör dir doch die Musik an. Also du musst doch jetzt nicht die Person bewerten. Jeder hat einen anderen Menschengeschmack. Auch da hast du einen tollen Song gemacht, ja. Menschen mit Fettoni. Weil ich auch dachte, so, es geht ja eigentlich darum, ne, so Menschen sind scheiße, aber irgendwie sind sie auch geil.
Menschen sind auf jeden Fall komplex. Also ich meine, Menschen haben viele, wie zum Beispiel, ich glaube, Menschen sind zumindest, ich weiß nicht, ob Tiere auch Musik machen und wir kriegen es einfach nicht mit. Und
Schweine singen ihren Babys Lieder vor zum Schlafen.
Ah, schau an. Ah, genau, Menschen sind komplex und ja, auch wir haben teilweise tolle Sachen gemacht, aber sie machen einfach auch, sind auch eine Spezies, die unfassbar brutal und schrecklich sind zueinander und zu anderen Lebewesen. Also deswegen komplexes Thema. Und warum das so ist mit den, also ich glaube schon, dass das einfach mit gesellschaftlich ganz tief verankert ist, dieses Frauending. Und ich glaube schon, dass es auch was, da müsste man irgendjemanden holen, der das irgendwie, der noch tiefer eingetaucht ist. Aber dass halt Frauen, die halt irgendwie nicht mehr im gebärfähigen Alter sind, sowieso eigentlich kann ja weg eigentlich so ein bisschen. Und das hat schon was mit patriarchalen Strukturen zu tun, meiner Meinung nach so. Und genau, mir ist es irgendwie total wichtig, mich da nicht mehr schämen zu lassen, so, und I don't care, so, wer hat irgendwie die Regel erfunden, dass man irgendwie nur sichtbar sein soll in der Musikindustrie, wenn man irgendwie unter 30 ist, so, und ich freue mich persönlich auch über jeden Künstler, also ein gutes Beispiel war da Trettmann. Ich habe Trettmann ewig auf dem Schirm gehabt und wie geil ist, dass der einfach den fetten Mega-Durchbruch hat mit 45, weißt du, auch um diese Strukturen mal aufzubrechen. Das ist ja auch ein wahnsinniger Druck für KünstlerInnen, wenn man Musik macht und dir wird gesagt, hey Alter, wenn du vor 30 irgendwie nicht da und dahin geschafft hast, kannst du eigentlich eh einpacken und aufhören, so, ja.
Naja, bestes Beispiel im Schauspiel ist ja auch hier Internetliebling Pedro Pascal? Kennst du nicht?
Nee.
Also, wie soll ich Pedro Pascal jetzt beschreiben? Der ist gerade in 7 Filmen, kann man den sehen. Der hat bei The Last of Us in dieser Zombie-Serie mitgespielt. Und irgendwie alle Menschen stehen auf den. Und der hat halt eine Schwester, die ist trans. Und er als südamerikanischer Amerikaner, also er ist in Südamerika, da hat er seine Wurzeln und er ist aber in Amerika, in den USA aufgewachsen. Und der supportet so krass die LGBTQAI-Plus-Szene, der ist so non-judgy, der geht gegen Trump, der geht gegen alles, was gerade da in den USA passiert. Und der spricht drüber und macht das öffentlich und zieht T-Shirts an, die extrem provozieren, also die diese konservativen Menschen provozieren, um einfach zu sagen, ich nutze meine Stimme, jetzt guckt die ganze Welt auf mich und fickt euch alle.
Ja, geil.
Und er macht das auf eine so süße, charmante Art und Weise, dass sogar alle, fast alle Cis-Hete-Männer, die ich kenne, sagen so, ja, da verstehe ich, dass Frauen auf den stehen.
Ah, okay.
Aber der soll scheinbar auch queer sein irgendwie.
Okay.
Aber oh, ich zeig dir den nachher.
Den muss man mal zeigen, ja.
Der hat so so ganz braune Kulle-Augen und ich glaube, deswegen ist der so niedlich. Aber der ist auch mit 43, also der hat vor 25 Jahren, 30 Jahren bei Buffy die Vampirjägerin eine ganz kleine Rolle gespielt und ist jetzt erst erfolgreich geworden. Der hat auch bei Game of Thrones mitgespielt.
Ah, okay.
Hast du das geguckt?
Ey, auch nicht. Ich habe es irgendwie 2-3 Mal probiert, in der Pandemie dann auch mal. Ich hatte so das Gefühl, da muss man ein Buch führen, damit man irgendwie nicht den Überblick verliert.
Es ist kompliziert. Also ich habe da immer auf Pause gedrückt und dann immer wieder den Familienstammbaum geguckt. Wer ist jetzt mit wem verwandt? Der Cousin, der Bruder, die Schwester? Um Gottes Willen!
Da muss man richtig Zeit mitbringen. Ja. Das kannst du nicht nebenbei schauen, auf jeden Fall.
Das ist aber bei Dark noch komplizierter.
Bei Dark?
Ja.
Das habe ich gesehen, das mochte ich nicht so
Nein.
sehr. Das mochte ich nicht so. Ich weiß auch nicht, weil eben für mich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Sperre bei so übersinnlichen Dingen so. Und als
was heißt Sperre?
Ja, damit kann man ja jede Story erklären. Keine Ahnung, dann gibt's irgendeine Höhle, die irgendwie, wo dann irgendwie geht, da kann ich ja Antworten auf alles finden. So. Und ich bin totaler True Crime Fan und ich hatte gehofft, weil ich habe so diese Trailer damals gesehen und war so geil, irgendwie so eine True Crime oder halt so eine Crime-Geschichte. Und da war ich so mega enttäuscht, als dann eben so dieses, keine Ahnung, höhere Macht, whatever-Ding reinkam.
Ja. Zeitschleife.
Ja, ja.
Atomkraftwerk.
Aber du, an Dark scheiden sich die Geister, habe ich das Gefühl. Entweder sie finden es großartig oder sie finden es scheiße und es gibt so nichts dazwischen einfach.
Ja, es gibt nur Schwarz und Weiß.
Ja.
Ich habe es jetzt gerade nochmal gebinged.
Ah, das heißt, du gehörst zu denen, die es großartig finden.
Ich finde es großartig. Ich mag aber auch True Crime. Jetzt zum Beispiel habe ich angefangen, hier Ed Gein zu gucken.
Da habe ich jetzt so die erste Folge gesehen. Ich bin nicht so kleben geblieben. Ist das sehenswert?
Ich weiß nicht. Also ich fand die andere Monsters mit den zwei Brüdern, die Tennisspieler. Ja, fand ich krass.
Boah, und diesen Fall, ich bin total True Crime addicted schon ewig lang. Ich kannte diesen Fall schon ewig.
Ja.
Und die Serie war schon
die
gut.
Die war gut, ja.
Ja, voll.
Ich glaube, ich habe die in 1,5 Tagen durchgebinged.
Das war ein gutes Ding.
Was ist denn deine Lieblings-True Crime Podcast-Stelle des Vertrauens?
Auf jeden Fall Zeitverbrechen, muss ich sagen. Ja. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, also an ihr scheiden sich ja auch ein bisschen die Geister und Sabine Rückert haut auf jeden Fall auch mal hier und da Sätze raus, die ein bisschen schwierig sind.
Das stimmt.
Aber ich finde, es gibt wenig Leute, die so toll erzählen können.
Und die ist geil recherchiert auch.
Ja, super recherchiert und die erzählt so bildlich und spannend und ich höre ihr einfach wahnsinnig gerne zu. Mein No Front an die, das Team ist ja ein bisschen größer geworden so, aber besonders die Fälle, wo sie wirklich tief drin war und die sie toll recherchiert hat und die sie dann bei Zeitverbrechen erzählt, finde ich ganz großartig.
Warum denkst du, dass Menschen, das ist nämlich die Frage, die ich mir ewig stelle, also Menschen connecten über eben so diese True Crime Sachen, dann sind immer so, oh Gott, du hast das auch, ja, ich höre das auch. So, und dann fragt man sich, wie kann so etwas Grausames so geil sein? Ich habe das eine Zeit zum Einschlafen gehört.
Same. Absurd, oder? Da kann ich total entspannen einfach.
Ja.
Ne?
Und dann höre ich dann aber andere Podcasts über Psychologie. Also ich bin großer Fan von den Stefanie Stahl Podcasts. Und dann höre ich da, dass dann aber erzählt wird, ja, das hat aber dann meistens auch mit Trauma zu tun oder dass man dann entspannen kann bei grausamen Geschichten. Und ich mir denke so, ja, wahrscheinlich. Also
es ist auf jeden Fall latent gestört. So. Und ich reflektiere auch, dass also dass ich so, für mich ist es so, wenn ich irgendwie so mich mit so einer Geschichte beschäftige, wo es total um die Abgründe der Menschen geht, dann kann ich meine Probleme total vergessen. So, ja.
Das ist genau das.
Da kann ich so richtig abschalten, aber ich verstehe auch eben, apropos eben mein Partner Markus, der hat irgendwann mal gesagt, hey, ich kann das nicht hören, wenn wir einschlafen. Ich träume da schrecklich.
Oh nein.
Ich kann da nicht irgendwie so kurz vorm Einschlafen irgendwie solche Horrorstories hören. Und es ist natürlich, und ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen versucht, mir abzugewöhnen, weil ich glaube schon, dass das auch eingreift, wie du träumst und sowas, ja.
Hast du so Sachen dann geträumt?
Ich
gar nicht.
Also nicht direkt davon, aber ich habe rausgefunden und ich weiß auch, dass ich als Kind ganz viele Albträume habe und ich habe immer noch manchmal schlimme Albträume. Und
was träumst du so von Monstern oder Leute, die dich verfolgen oder sowas?
Pff, boah, abgedrehten Shit, also apropos Kinder, immer wiederkehrender Traum ist, dass ich Mutter bin und ein Baby habe und das irgendwo verliere oder so.
Oh Gott.
Ja, also keine Ahnung.
Dann ist aber auch der Tag im Arsch, ne, wenn man von sowas aufwacht.
Hey, manchmal weiß man das nämlich auch gar nicht. Ich habe nämlich rausgefunden, dass ich manchmal aufwache und total schlecht gelaunt bin. Weil manchmal erinnert man sich an seine Träume und manchmal nicht. Und ich habe rausgefunden, dass das ganz oft ist, dass ich schlecht gelaunt bin, wenn ich schlecht geträumt habe. So. Und alles mögliche, abgetretene Zeug. Ich habe super Angst vor Ratten. Was weiß ich, ich habe schon geträumt, dass ich nicht auf einer Matratze lege, sondern auf ganz vielen toten Ratten oder was. Abgedrehtes Zeug.
Da musst du sehr aufpassen in Berlin, ne?
Oh ja, ich weiß, das ist auch, ja.
Ich gebe denen immer Namen. Wenn die dann abends unter den Autos laufen, dann sage ich, komm bitte mit nach Hause.
Aber das heißt, du hast keine Angst vor denen?
Nee, ich hatte die auch als Haustiere vor 20 Jahren.
Ja, es ist auch ungerecht. Die sind super schlau, ganz schlaue, tolle Tiere. Der Punkt ist, meine Mutter hatte schon so eine Rattenphobie und man ist ja empathisch so.
Ja.
Und dieser Ekel, den sie empfunden hat, der hat sich irgendwie auf mich übertragen. Ich habe nichts gegen die und ich finde das auch eigentlich total arschig, dass diese Tiere so verpönt sind irgendwie. Aber es überkommt mich einfach ein wahnsinniger Ekel, wenn ich die sehe.
Na, das Ding ist ja, wir wissen ja, dass Ängste irrational sind. Jeder hat irrationale Ängste. Also ich habe wahnsinnig Angst zu kotzen.
Okay.
Also ich bin da raus. Also stell dir vor, ich war früher Pädagogin. Ich habe in einer Kita gearbeitet und ich habe beim Vorstellungsgespräch gesagt, wenn das Kind Pipi gemacht hat oder Kaka gemacht hat oder blutet, keine Ahnung, sich extrem verletzt oder keine Ahnung, es guckt ein Knochen raus. Das ist mir Jacke wie Hose. Mhm. Wenn es kotzt, ich bin raus. Kannst mich feuern, ich bin weg.
Ja.
Ich kann nicht helfen.
Ja.
Bin da raus. Und ich weiß, dass es irrational ist. Deswegen, ich kenne das.
Also du hast Angst, dich selber zu übergeben und du findest es unerträglich, wenn sich jemand in deinem Beisein übergibt.
Es gibt ein Wort dafür, das heißt Emetophobie. Mhm. Das ist die Angst, also ich habe mehr Angst vor dem, dass ich angesteckt werden könnte mit einem Virus und dass mir dann schlecht ist die ganze Zeit.
Mhm.
So. Der Akt selber nicht, aber ich will nicht angesteckt werden.
Okay, verstehe.
Das heißt, ich laufe schon vor Corona seit über 15 Jahren immer mit Desinfektionsmittel rum, um meine Hände immer zu desinfizieren.
Ah, okay.
Weil ich dann Angst habe, dass ich irgendwie, ja, mit der U-Bahn oder so, dass ich mich damit irgendwas anstecken könnte. Das ist nicht so schön.
Ja, spannend. Aber schau, jeder Mensch ist ein kleines Universum voller Besonderheiten. Ne?
Ja. Was hast du denn sonst noch für Ängste? Weil ich finde, du sprichst ja auch einige Ängste jetzt auf dem Album an. Also du verpackst das natürlich sehr schön, weil das alles um Liebe dreht. Jeder hat ja Ängste, aber ja, welche Ängste sind bei dir so?
Ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch. Vielleicht geht's auch deswegen viel um mutig sein in den Songs, um mich da selber irgendwie zu motivieren. Ich habe Angst, also erstmal so blöde Sachen natürlich, ich habe Angst vorm Fliegen, ich habe Angst vor Höhe, ich habe Angst im Wasser, wenn es nach unten viel dunkel ist, ich habe Angst alleine nachts zu Hause, ich habe Angst nach Hause zu gehen nachts alleine. Ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, muss man sagen. Was man, glaube ich, wenn man die Musik so hört und mich nicht kennt, vielleicht erstmal nicht denken würde.
Also ich höre ganz viel, Mut in deiner Musik und auch Traurigkeit, aber extrem viel Hoffnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass man Angst hat, glaube ich, hat ja auch damit zu tun, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen kann. Mhm. Also ich glaube, Menschen, die sich gar nicht mit sich auseinandersetzen, die haben auch Angst vor gar nichts.
Mhm.
Deswegen. Ja. Also du bist ja schon eine Overthinkerin, oder?
Ja, auf jeden Fall. Schon.
Das hört man ja auch gar nicht raus in den Songs. Gar nicht. So. Ich habe jetzt vorhin deinen Partner gesehen, der da in der Ecke sitzt, der gelacht hat, weil du gesagt hast, er kann diese True Crime Podcasts nicht mehr hören zum Schlafen gehen. Hast du eine Alternative gefunden?
Lass mich mal nachdenken, ich sage eine Sache, was eine safe Kiste ist, einfach zum Einschlafen, ist der Tatort. Da hört man das Intro, was einfach toll ist. Genau, und weg. Also das finde ich, das ist einfach eine safe Kiste. Also Tatort ist auf jeden Fall Schlaftablette Nummer 1. Nichts gegen Tatort, so, die machen das sicher auch teilweise toll, aber ich schlafe da einfach sehr safe ein. Aber was ich zum Beispiel nicht geschafft habe, ich habe gehört, das Gesündeste ist tatsächlich einfach das Licht auszumachen und sich nicht besudeln zu lassen. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Ding bei mir. Ich meine besser zu schlafen, wenn ich irgendwie voll gelabert werde. Es ist mir auch teilweise egal von was, aber keine Stille.
Hast du als Kind auch irgendwie so Lieblingskassetten oder CDs gehabt?
Ja, was habe ich geliebt? Pumuckl habe ich geliebt. Kennt man das in Berlin oder ist das so ein bayerisches Ding?
Pumuckl war ja jetzt im Kino.
Ah ja, genau, die haben ja das neue Folgen aufgelegt. Pumuckl habe ich gerne gehört. Ich bin kein Fan von die drei Fragezeichen. Ich finde, dass diese drei naseweißen Typen, die gehen irgendwie voll auf den Keks. Kleine Hexe fand ich toll, eine Sache toll.
Bibi Blocksberg
ging so, ja. Aber was einfach ganz toll ist, kann man sich auch auf Spotify anhören, Momo von Michael Ende. Kennst du die Geschichte von Momo?
Die läuft gerade wieder im Kino, neu verfilmt.
Oh, das muss ich mir anschauen, ich finde diese Geschichte so toll. Ja. Aber, ja.
Schildkröte, irgendetwas mit Zeit.
Cassiopeia und es gibt diese grauen Herren, die den Leuten einreden, dass sie Zeit sparen müssen. Und eigentlich ernähren sie sich von der Zeit von den Leuten und die Leute werden immer gestresster und meinen alle, sie zahlen ihre Zeit auf einem Konto ein. Also es ist spannend, sehr spannend.
Das ist ein geiles Konzept eigentlich. Ja. Ich habe den Film zuletzt vor 30 Jahren gesehen, deswegen ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Krass. Also obwohl dein aktuelles neues Album sich ganz viel um Liebe dreht, kann man ja auch sagen, dass du auch sehr politisch unterwegs bist. Was wäre dir denn wichtig? Könnte man sich vorstellen, dass Mola irgendwann auch ein ganz politisches Album machen werden?
Ich würde es nicht ausschließen. Ich hatte immer großen Respekt davor. Mir war es voll wichtig, irgendwie mal ein bisschen klarer zu werden in einem Song, was die politische Haltung betrifft. Ich hatte immer großen Respekt davor, über meine Haltung einen Song zu schreiben, weil ich meine, ich würde auch sagen, so mir ist immer klar, dass ich mich zwar informiere, aber dass ich jetzt keine Expertin bin in irgendwas. Und in Menschen geht es ja zum Beispiel auch nicht darum, dass ich irgendjemanden erkläre, was die richtige politische Haltung ist, sondern es ist eher eine Beobachtung. Und ich glaube, dazu müsste ich mich noch sehr, 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 sehr viel sicherer fühlen, um ein ganzes politisches Album schreiben, um mir zu sagen, dass das wichtig wäre, dass die Welt ein rein politisches Album aus meiner Perspektive hat. Ich finde es aber total wichtig, Stellung zu beziehen und seine Stimme auch zu nutzen, so ja.
Hast du das Album Liebe brutal eher für dich geschrieben, die Texte? Oder hast du es auch bewusst zu einer Zeit rausgebracht, wo die Menschheit eigentlich mal sich mehr um Liebe kümmern sollte? Also dass immer mehr Menschen auseinandergehen durch den Faschismus, dass sie auseinanderdriften und dass Liebe eigentlich immer gewinnen sollte.
Also ich glaube, so im ersten Moment schreibe ich eher für mich selber, weil es einfach Dinge sind, über die ich mir Gedanken mache. Also für mich war es eben so, eben über viele Dinge, die in unserem Freundeskreis besprochen wurde, war für mich halt eben, daraus kam dieses Menschen sind Menschen, sind Menschen, sind Menschen, egal. So
mit Fatoni?
Mit Fatoni, dass ich mir einfach denke, so ganz unabhängig auch von politischen Haltung sollte das doch eigentlich
klar
sein. So ein Grundmaß an Umgangsform sein, was irgendwie teilweise oder sehr offensichtlich weit verbreitet nicht gegeben ist. Aber eben um die Frage zu beantworten, also ich glaube, sind eher Dinge, über die ich mir exklusiv Gedanken mache und die finden dann ihren Weg, als dass ich jetzt denke, so, boah, das ist jetzt ein Song, den die Menschen brauchen. Also eben auch bei Mama, so ich rede mit meinen Leuten drüber und mir fällt irgendwie auf, dass das ein Thema ist, was in meinem Kopf rumgeistert und schreibe dann einen Song. Und es ist natürlich schön, wenn das dann auch eine Thematik ist, die gerade aktuell viele Menschen beschäftigt. Aber erstmal ist das eigentlich etwas, was einfach mich beschäftigt. So.
Mhm. Ich glaube, das macht auch das Authentische aus, ne? Weil das ist ja das, was du vorhin gesagt hast und das sagen viele MusikerInnen. Es gibt natürlich Ausnahmen, da sind die Texte egal. Wenige Ausnahmen, aber meistens ist es eigentlich ein Tagebuch, was man dann vor anderen Menschen präsentiert. Und ich finde das dazu, weil du ja vorhin gesagt hast, dass du Angst vor vielen Sachen hast, finde ich, ist das mit etwas der krassesten Sachen, die man machen kann, weil man sich nackt vor fremden Menschen macht. Mhm. Dafür muss man extrem viel Courage aufbringen.
Mhm. Ja. Ja, voll. Aber es hat eben auch, genau, also es hat einfach auch irgendwie so ein bisschen was Therapierendes, so sich das runterzuschreiben Und klar macht das einen Angst, aber es schafft ja auch ganz viel eben Nähe zu den Menschen so.
Mhm. Wie, du hast es vorhin gesagt, dass du nicht so krass die Rampensau bist. Ich bin sehr gespannt auf das Konzert. Weil man merkt es dir halt nicht an, ne? Also das Ding ist, auch wenn ich vor Festivals moderiert habe früher, mir hat man das auch nicht angemerkt. Aber ich mag nicht, wenn Menschen mich so anstarren. Mhm. Ich mag lieber über MusikerInnen oder Sachen aus MusikerInnen rausbekommen, dass die Fans mehr von ihnen erfahren sozusagen. Mhm. Aber ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Mhm. So, deswegen sage ich immer, ich bin ein Radiogesicht. Mhm. Und deswegen verstehe ich das ganz gut, dass du sagst, dass der Prozess des Kreierens für dich der schönste ist. Was machst du, wenn du auf Tour bist und du hast so einen richtigen Kacktag? Also, dass du da zum Beispiel Kacke geträumt hast und du bist richtig scheiße drauf und dann hast du auch noch ein richtiges Kack-Interview, was irgendein Praktikant mit dir gemacht hat und komische Fragen gestellt hat. Der auch nichts dafür kann, aber genau, was machst du dann?
Du kannst, ich habe jetzt keine so Medizin oder so, wie man hat einfach manchmal einen schlechten Tag und das ist eben auch so das Harte am Touren, weil es ist keine Option, nicht auf die Bühne zu gehen. Und genau, ich habe einfach auch Tage, da fühle ich mich blöd oder hässlich oder schwach und das Letzte, was ich möchte, ist auf eine Bühne gehen so. Und auf Tour ist es so, dass du trotzdem auf die Bühne gehst. Ich muss sagen, es ist meistens so, dass selbst wenn ich mich gar nicht in der Verfassung fühle, dass ich gerade auf eine Bühne gehen will, dass man dann doch irgendwie aufgefangen wird und irgendwie ein schönes Gefühl schafft mit den Leuten zusammen. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch nie erlebt, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe ein ganzes Konzert lang. Aber ich habe schon oft erlebt, dass ich davor gesagt habe, eigentlich fühle ich das jetzt nicht, mich auf eine Bühne zu stellen so.
Aber das ist ja fast so, wie wenn man auf eine Party eingeladen ist und man fühlt's gar nicht und dann wird das aber der geilste Abend, weil man eigentlich keinen Bock hatte und dann lernt man da die geilsten Menschen kennen.
So ist es. Und ich hatte das Glück, dass es meistens dann eben eine geile Party wird und es war noch nie eine Party, wo ich mich super unwohl gefühlt habe, aber dann 2 Stunden rumstehen musste, weil ich nicht gehen konnte. So. Gott sei Dank war es noch nie so, aber genau, jetzt so eine richtige Technik, dass ich sagen kann, hey, und das ist aber etwas, was ich mir mehr wünschen würde. Ich habe mir vorgenommen, dass ich auf Tour meditiere zum Beispiel. Oder ich habe mir vorgenommen, dass ich mir auf Tour angewöhne, vor dem Konzert eine Stunde spazieren zu gehen. Das sind lauter so Sachen, wo man eigentlich schon weiß, das wäre ein Parameter, wenn man das vielleicht macht oder das macht, würde es vielleicht besser funktionieren. Aber ich bin leider auch nicht so diszipliniert, dass ich das so durchziehe immer, ja.
Das fühle ich. Dieses diszipliniert sein, Yoga machen oder den regelmäßigen Stupid Mental Health Walk, wenn der Herbst kommt und man will eigentlich nur drinnen bleiben. Das ist ja auch nicht gut. Man muss ja auch vor die Tür gehen und frische Luft bekommen. Ich frage die Menschen immer am Ende, weil wir langsam zum Ende kommen müssen, leider. Was für ein Song hat dir geholfen in einer Zeit, wo es dir nicht so gut gegangen ist? Den du gehört hast und der dich immer so rauskickt.
Boah, also da fällt mir spontan auf jeden Fall Rio Reiser, halte ich an deiner Liebe fest. Das ist, glaube ich, ein Song, den ich viel auch Anfang 20, was eine schwierige Zeit war, bei mir gehört habe, so ja.
Okay, Rio Reiser. Nochmal ganz kurz, weil du das schon ein paar Mal jetzt angesprochen hast. Warum war gerade Anfang 20er so schwer für dich?
Ich glaube einfach aufgrund von meiner Kindheit war ich ein wilder Teenie, ich habe meine Schule hingeschmissen, ich bin feiern gegangen, ich habe Drogen genommen, ich habe Party gemacht und dann so Anfang 20 war das alles so ein bisschen Trümmerhaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte keine Schulausbildung, ich hatte auch so ein bisschen den Kontakt zu so Schulfreunden verloren, weil ich halt viel in so Partykontexten, ich war viel After-Hour machen und ich war einfach so ein bisschen lost und dann bist du irgendwie Anfang 20 und hast irgendwie nicht so einen wirklichen Plan, wo du hin willst, merkst, dass du ganz viel unaufgearbeiteten Schmerz in dir hast, hast nicht wirklich einen Anker, nicht wirklich eine Aufgabe und eigentlich lebensfüllend ist vor allem das Feiern gehen und das war jetzt nicht so, da war ich jetzt nicht so glücklich und ich bin total froh, dass ich irgendwie meinen Weg gegangen bin dann.
Und eine sehr erfolgreiche Band hast. Isa, vielen Dank, dass du da warst. Und ich komme dann ein bisschen auf dein Konzert heulen.
Danke dir.
Und auch schön. Springen. Dankeschön.
Ja, danke.
Tschüss. Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit.
Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Constanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den Flux-FM-Studios in Berlin-Kreuzberg. Flux-FM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.